Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
1946 kommen die ersten von insgesamt 10.000 Sudetendeutschen in Kaufbeuren im Allgäu an. Die Vertriebenen stammen aus dem Landkreis Gablonz an der Neiße im heutigen Tschechien. Die Neuen sind nicht unbedingt willkommen. KF, das Autokennzeichen von Kaufbeuren, ist damals auch die Abkürzung für Keine Flüchtling. Also keine Flüchtlinge. Doch die Sudetendeutschen setzen sich durch mit ihrem Handwerk aus der alten Heimat. Die Gablonzer Schmuckindustrie wird in Kaufbeuren wieder aufgebaut. Erste Glashütten fangen an zu produzieren. Ein neuer Stadtteil entsteht, Neugablonz. In der historischen Forschung gilt Neugablonz als ein Lehrbeispiel für eine gelungene Integration. Florian Felix Wey stellt uns die Doppelstadt und ihre engagiertesten Frauen vor.
Beginnen wir mit einer Frau, Maria Mathilde Crescentia Espermüller, 1905 bis 1998.
Immer wenn ich so eine Stadtführung mache über Frauen, sage ich immer, das war für mich die bedeutendste Frau im 20. Jahrhundert in Kaufbeuren.
Genau genommen beginnen wir mit zwei Frauen, Maria Mathilda Crescentia Espermüller und Helga Ilgenfritz, SPD-Stadträtin im bayerisch-schwäbischen Kaufbeuren.
Ich wollte schon eine Brücke nach Neugablonz, nach ihr umbenennen. Es gibt im Moment noch gar nichts von ihr. Nicht mal einen Straßennamen gibt es von ihr. Der Sohn war Bürgermeister hier in der Stadt und hat auch ganz viel geleistet. Und jetzt ist es natürlich so, wenn nach der Mutter eine Straße benannt ist und der Sohn, und man kann ja eine zwei Straßen danach benennen, und dann machen wir lieber gar nichts. So ungefähr.
So ungefähr geht es in mancher deutschen Kommune zu, wenn mehrere Lokalberühmtheiten die gleiche Herkunft haben. In Kaufbeuren gehörte Maria Espermüller einer einflussreichen Patrizierfamilie an, heiratete aber dann in Bayern Anfang des 20. Jahrhunderts als Katholikin einen Evangelischen. Reicht dieser Brückenschlag schon aus, um sich als Namenspatronin einer Brücke zu qualifizieren?
Der Sohn von der Maria Espermüller, der hat gesagt, wir wussten damals als Kinder gar nicht, wie viele Verwandte wir hatten. Weil wir sind mit der Mutter dann über Land gereist und dort war er Vetter oder ein Bas, also Cousin oder Cousine. Und so hat sie die dann angesprochen und komm und du musst mir doch helfen und du hast nicht noch ein paar Kartoffeln oder hast nicht das noch. Und dann hat sie mir mit dem Fuhrwerk nach Kaufbeuren gefahren und hat dann in Kaufbeuren da für die Heimatvertriebenen gekocht.
Diese Pfanne haben wir von der Frau Espermüller, das ist die Mutter des ehemaligen Bürgermeisters von Kaufbeuren, bekommen. Und in der Stadt wollten sie es nicht haben. Und dann hat man uns gefragt, ja, würden Sie es ins Museum wollen? Und wir wollten es natürlich, ganz klar.
Frau Nummer 3, Gertrud Hofmann, Mitbegründerin des Isargebirgsmuseums in Neugablonz. Irritierend? Das Isargebirge liegt gar nicht im Allgäu bei Kaufbeuren, sondern in Tschechien. Und warum spricht Gertrud Hofmann von denen in der Stadt, als seien das weit entlegene und nicht unmittelbare Nachbarn in 3 Kilometer Entfernung?
Kaufbeuren war Kaufbeuren und Neugablonz war Neugablonz. Und man ist von Kaufbeuren auch nicht nach Neugablonz gezogen. Da war schon irgend so eine Diskrepanz drin. Es hat sich dann schon gelockert, aber sag mal in den 50er Jahren und bis so Mitte, Ende 60er Jahre waren es 2 Orte.
In meinem Pass steht Geburtsstadt Kaufbeuren, aufgewachsen bin ich im Stadtteil Neugablonz und ich fühle mich sowohl als Kaufbeurer als auch Neugablonzer.
Sagt Peter Seibt und lenkt uns auf die Geschichte einer seltsamen und bundesweit einmaligen Doppelstadt, einer Verbindung zwischen alt und ehrwürdig und, zumindest in den 1950er Jahren, sehr jung, aufstrebend und umtriebig.
Neugablonz ist ein absoluter Sonderfall in Deutschland. Da ist es nämlich so gewesen, dass an einem Ort Vertriebene sich aus einer ganz bestimmten, eng definierten Region angesiedelt haben und dort praktisch versucht haben, eins zu eins ihre vertrauten Strukturen, ihre Industrie, ihre sozialen Strukturen, Vereine, Verbände wieder aufzubauen, exakt so wie in der alten Heimat. Und in dieser Reihenform hat es das nur in Neugablonz gegeben, nirgendwo sonst.
Die Industrie, von der Historiker Manfred Herdegen hier spricht, könnte man mit einem akustischen Rätsel verbinden. Was klingt schrammt, schrappt hier? Messing, Stahl, Kunststoff, Glas?
Wir haben einen Glasknopf, den haben wir in den letzten 20 Jahren verwendet. Ich glaube, 2 Millionen Mal verkauft. Das ist allerdings kein Knopf für die Bekleidungsindustrie, sondern dieser Knopf wird als Aufhänger für die Beleuchtungsindustrie verwendet.
2 Millionen Werkstücke in 20 Jahren wären für einen rein industriellen Prozess keine sonderlich aufregende Zahl, gerade mal 100.000 pro Jahr. Doch der Glasknopf- und Glasperlenfabrikant Peter Seibt spricht von einer halbmanuellen Tätigkeit, bei der zumindest größere Knöpfe einzeln aus der vorher gepressten Glasmasse gesägt werden müssen. Von Hand.
Ich habe hier zwei gegenläufige Stahlmesser, funktionieren in etwa so wie ein Dosenöffner. Und dann mit diesen Stahlmessern fahre ich am Rand des Knopfes entlang und spreng das überschüssige Glas weg.
Man sagt auch Bijouterie oder Strassindustrie dazu. Das heißt, es geht zum Teil um die Imitation von Echtschmuck, aber dann eben mit Glas. Wenn das gut gemacht wird, sieht das natürlich toll aus. Ein gutes Beispiel dafür ist die Firma Swarovski, die ursprünglich ja auch aus Gablonz kommt, aber schon um 1890 von Gablonz nach Wattens gegangen ist in Tirol, deshalb auch von den Zeitläuften, Vertreibung und so weiter nicht so betroffen war.
Knüpfen wir die Fäden zusammen. Gablonz, ehemals österreichische Monarchie, dann tschechoslowakische Republik, dann deutscher Reichsgau Sudetenland, dann tschechoslowakische Sozialistische Republik und heute unter dem Namen Jablonec eine grenznahe tschechische Stadt südlich von Görlitz. Dieses Gablonz war von Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1945 die Welthauptstadt des Modeschmucks gewesen, während die ehemals freie Reichsstadt Kaufbeuren, 600 Kilometer weiter südwestlich, seit Errichtung des Königreichs Bayern von Napoleons Gnaden zu einer eher verschlafenen Provinzkommune geschrumpft war. Einen nennenswerten wirtschaftlichen Aufschwung brachte allein Hitlers Rüstungsindustrie.
Vor 1939 war da, wo wir jetzt stehen, in Neugablonz, außer Wald nichts. Wir sind hier etwa 3 Kilometer vom Zentrum der Altstadt entfernt. Und Ende 1939, Anfang 1940 hat man hier als geheime Reichssache angefangen, ein Rüstungsgelände zu entwickeln. Man hat Schneisen geschlagen für Werksstraßen, man hat Produktionsgebäude gebaut, die sogenannten Bunker, so heißen sie bis heute in Neugablonz.
Die 1945 genauso aufgegeben wurden wie das riesige Gelände mitten im Wald. Da zugleich die Sudetendeutschen aus Tschechien vertrieben wurden, führten die Zeitläufte beide Kommunen zusammen, zwischen denen zuvor vermutlich kaum je ein Brief hin und her gegangen war. Den sudetendeutschen Ingenieur Erich Huschka, erzählt Historiker Herdegen, hatte es nach Bayern verschlagen, wo er sich eine Frage stellte.
Was wäre denn, wenn es gelänge, die Gablonzer Glas- und Schmuckwarenindustrie praktisch über diesen Bruch der Vertreibung zu retten? Dafür müsste man aber ein Gebiet finden, wo man sie möglichst geschlossen wieder ansiedeln könnte. Also dachte er, jetzt schaue ich mal, gibt es vielleicht eine Möglichkeit? Und das war eine reine Privatinitiative zunächst. Sein Spleen, könnte man sagen.
Es war so, der Herr Huschka hat natürlich erkannt, dass dieses Gelände von dieser Munitionsfabrik ganz gut wäre, um sich hier neu anzusiedeln. Natürlich hatten die Amerikaner alles ziemlich gesprengt und es war ziemlich kaputt, aber das hat man halt dann nach und nach repariert. Und in die mehr oder weniger guten Bunker sind dann auch die ersten eingezogen. Das sehen wir dann da hinten nochmal.
Gertrud Hofmann schließt einen Rollschrank im Isargebirgsmuseum, benannt nach einem Bergzug ihrer Kindheitslandschaft. Das aus Privatinitiative entstandene Museum dürfte mittlerweile für die ehemalige Schulrektorin zum wichtigsten Kind geworden sein. Bewahrt es doch die Geschichte der zu Neugablonzern gewordenen Gablonzer auf.
Heutzutage, die Jungen, die schmeißen alles weg. Und wir sind immer froh, wenn einer kommt und sagt, ja, mein Großvater ist gestorben, der hat so viel alles gelumpe. Ja, für uns ist das natürlich was anderes. Ja.
Wie zum Beispiel das erwähnte Kochutensil der Kaufbeurer Wohltäterin Maria Espermüller. Stadträtin Helga Ilgen-Fritz, die auch das Kaufbeurer Frauenlexikon herausgegeben hat, erzählt von einem Vortrag über ihre Heldin, bei dem Vertriebene der ersten Generation beteuerten:
Wir vergessen es ihr nie, dass die das erste Weihnachten, wo sie da waren, ist sie am Heiligen Abend mit ihren zwei Söhnen mit einem Leiterwagen voll mit Plätzchen und Lebkuchen und solchen Sachen nach Neugablonz in diese Baracken gekommen und hat mit den Heimatvertriebenen dort das erste Weihnachten in der Fremde verbracht, also den ersten Heiligen Abend. Und den Frauen sind, als sie das erzählt haben, die Tränen geflossen.
Das ist die eine Seite. Die andere klingt weniger nach Märchenfee und gelebter Nächstenliebe als nach ernüchternder Realität in Sachen Flucht und Ankunft.
Die einheimische Bevölkerung konnte mit den Gablonzern und diesen ganzen Plänen und Ideen zunächst ja gar nichts anfangen. Wirklich nichts. Was sind denn das für Leute? Wo kommen die her? Was sprechen die überhaupt für einen komischen Dialekt? Warum sind die überhaupt gegangen? Es gab dann diese bösen Schimpfwörter, die Hurerflüchtlinge, die Sudetengauner, alles Nazis, selber schuld, dass die Tschechen euch rausgeschmissen haben. So haben viele Einheimische damals tatsächlich hier gedacht.
Sie wurden in einem entscheidenden Punkt eines Besseren belehrt. Die Gablonzer in ihren Baracken waren zwar materiell Habenichtse, doch mit ihren Köpfen und Händen brachten sie künftigen Reichtum mit. Feinmechanische Fertigkeiten und Techniken nämlich, die damals der Glasschmuckproduktion zugeordnet waren und heute, im Kunststoffzeitalter, von anderen Branchen wie der Automobilindustrie nachgefragt werden. Noch immer gibt es einen eigenen Arbeitgeberverband der sogenannten Gablonzer Industrie, deren Betriebe klassischen Schmuck ebenso produzieren wie beispielsweise Bedienknöpfe in Opel- und VW-Fahrzeugen. Direkt nach der Ankunft legten die Sudetendeutschen mit improvisierten Werkzeugen und einfachen Ersatzmaterialien los. Schon die Broschen aus Salzteig wurden ein Hit und zu Beginn der 1950er Jahre war der Stadtteil Neugablonz wirtschaftlich erfolgreicher als die Mutterstadt Kaufbeuren. Nicht ohne Folgen für die Stimmung.
Man muss es so sagen, ich weiß, ich bin da schon mal angefeindet worden, weil ich das auch gesagt habe, aber das stimmt, es war auch ein gewisser Neid vorhanden. Wie wir gekommen sind, na, hat's geheißen, dir, Hura, Flüchtling, was wollen die da? Wir müssen die verheben und wir brauchen die it. Und dann hat man gesehen, dass man die Flüchtling nicht verheben muss, sondern dass die sich gekümmert haben. Und dann kam dieser Aufschwung von Neugablonz und dann kam auch der Neid auf.
Da kursierten dann so Geschichten wie, dass in den Kaufbeurer Gaststätten sich die Gablonzer, vor allem die Exporteure, die im alten Gablonz schon die wohlhabendsten waren, hier auch wieder, sich angeblich ihre Zigarren, ihre dicken mit Dollarscheinen angezündet hätten. Und das kam bei den Einheimischen natürlich begreiflicherweise nicht so gut an.
Fake News, würde man heute sagen. Überzogene Klischees, die allerdings auch auf die mentale Differenz zwischen Bewohnern einer weltoffenen Handelsstadt, Gablonz mit seinem reichhaltigen Kulturleben, und landwirtschaftlich orientierter Provinz zurückgehen.
Das hat man hier schon gemerkt, dass also da ein ganz krasser Unterschied ist. Also diese Leichtigkeit, diese Weltläufigkeit und dann diese Allgäuer.
Beide Teile fanden dann über die Jahre aber doch zusammen. Die Neugablonzer bauten sich eine moderne Stadt, bei der Freunde der frühen bundesrepublikanischen Architektur heute ins Schwärmen geraten und die mittlerweile in großen Teilen denkmalgeschützt ist.
Also ich hatte einen Redakteur mal von der ARD da, als die diese große Dokumentation Anfang der 2000er Jahre gedreht haben. Der war hier total begeistert und meinte, das ist ja ein reines Museum der 50er, 60er Jahre hier in Neugablonz.
Manfred Herdegen, der kundige Lokalhistoriker, der auch die Archive der Gablonzer Industrie betreut hat, hat in den letzten Jahrzehnten schon etliche Wissbegierige durch Kaufbeure Neugablonz geführt und das Integrationswunder vorgestellt. War es denn eines? Ja, unter Vorbehalt.
Es hätte auch anders laufen können, es hätte auch in einer gegenseitigen Abgrenzung, Polarisierung enden können, es hätte auch in einer langwierigen Flüchtlingslagergeschichte enden können, wenn der Wirtschaftsaufschwung nicht gekommen wäre.
It's the economy, stupid, könnte der dazugehörige Kommentar lauten und das Integrationsmodell damit etwas relativieren, denn welcher Flüchtling von heute bringt sein Auskommen quasi mit? Interessant also der Blick auf spätere Neuankömmlinge am selben Ort, in Kaufbeuren, in Neugablonz.
Gut, es gibt immer mal wieder Punkte, wo es ein bisschen hängt in der jüngeren Generation. Bei den Russlanddeutschen heißt es, gäbe es so gewisse Entwicklungen, die nicht so ganz toll wären, aber das kann ich nicht so beurteilen.
Also wir haben ja vor Ort eine Frau, die sich intensivst eingesetzt hat bis heute, also die praktisch so die Mama von allen Russlanddeutschen war. Und man muss sagen, es war eine gelungene Integration.
Die Russlanddeutschen mit, wie der Name schon sagt, zumindest rudimentärer Anbindung an den deutschen Kulturraum, kamen in den 1990er Jahren. Die neuesten Wanderungsbewegungen sehen anders aus und lassen eine einst selbst Zugewanderte, wie die resolute Schulrektorin im Ruhestand Gertrud Hoffmann, an sich und vor allem an der Welt zweifeln. Vom morgendlichen Brötchen holen schildert sie Folgendes.
Da stand auch mal einer dieser Schwarzen und der sagte jedes Mal, good morning, good morning. Und ich bin zu ihm hin und habe ihm dann auf Englisch bedeutet, dass er also, wenn er hier bleiben möchte, nicht good morning, sondern guten Morgen sagt. Und dann sagt er mir auch in seinem gebrochenen Englisch, er will gar nicht hier bleiben, er will nach Amsterdam. Und ich sage, ja, warum denn? Ja, dort sind Drogen frei, hier bekomme ich sie nicht. Und dann habe ich gesagt, so ist recht, so muss man es machen. Und diese Dinge, die sind halt natürlich dann immer ein bisschen übel.